Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Bible Study. Hier kriegst du die Audiospur von unserer wöchentlichen Bible Study und kannst die genau in deinem eigenen Zeitraum, in deinem eigenen Rhythmus hören, vielleicht mit der Bibel dazu, vielleicht während du unterwegs bist. Die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Die komplette Experience für das Ganze, die kriegst du immer mittwochabends um 19.30 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Den Link packe ich dir mit in die Beschreibung. Da gibt es das ganze Ding dann mit Bild, mit Bibeltext auf deinem Gerät und mit der Fragerunde und allem drum und dran. Ich hoffe, dass dir die Bible Study als Podcast auch ein Segen ist, dir hilft, und ich freue mich, wenn du mal vorbeischaust auf www.pastorgunnar.de. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, hallo, ein schönes neues Jahr euch. Herzlich willkommen im Schlumpfdorf. Es ist mir gerade aufgefallen, dass ich ein bisschen schlumpfig aussehe heute. Aber auch das kann mal passieren. Auf jeden Fall genial, dass du mit dabei bist. Mittwochabend 19:30 Uhr, Bible Study. Wir sind bei Teil 6 oder 7. Auf jeden Fall bei dem letzten Stück von Kapitel 1. Hä, guck mal. Wir haben jetzt das erste von 16 Kapiteln heute geschafft. Das heißt noch 15 Mal und wir haben Markus schon durch. Also, ich sag mal, 22 wird in der Hinsicht auf jeden Fall ein gutes Jahr. Was machen wir? Wir starten jetzt gleich, halbe Stunde lang, Text, Kapitel 1 von Markus, die Verse 40 bis 45, das ist das kleine letzte Stück dort. Und danach haben wir noch Zeit für Fragen. Wenn du Fragen hast, schreib die gerne in den Chat rein. Schreib Frage, Doppelpunkt davor, dann finde ich das nachher wunderbar schnell. Und dann würde ich mal sagen, starten wir zu diesem kleinen Stück aus dem Markus-Evangelium, in dem es darum geht, dass Jesus jemanden heilt. Und wir gucken mal, was danach passiert. Das ist sozusagen ein bisschen mehr davon. Die Heilung auch, da haben wir auch einen schönen Punkt drin. Aber hinterher geht es vor allem dann um das, was danach passiert. Und da schauen wir jetzt mal rein. Ich lese mal vor. Ein Aussätziger kam zu Jesus, kniete vor ihm nieder und bat ihn, ihn zu heilen. Wenn du willst, kannst du mich gesund machen, sagte er. Jesus hatte Mitleid mit ihm und berührte ihn. Ich will es tun, sagte er, sei gesund. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Daraufhin schickte Jesus ihn sofort weg und befahl ihm, geh zum Priester und lass dich von ihm untersuchen. Sprich unterwegs mit niemandem. Nimm das Opfer mit, das Mose für die Heilung von Aussatz vorgeschrieben hat. Das soll für alle ein Beweis deiner Heilung sein. Doch als der Mann wegging, fing er sofort an, überall zu erzählen, was ihm widerfahren war, sodass Jesus sich bald in keiner Stadt mehr öffentlich zeigen konnte und sich nur noch an abgeschiedenen Orten aufhielt. Aber auch dort strömten die Menschen von überall her zu ihm. So, dann wollen wir mal loslegen, wa? Das ist das letzte Stück von Kapitel 1. Also, ich habe es jetzt irgendwie dreimal gesagt, das ist für den Text gar nicht so wild, weil die Kapitel, die sind nicht original im Text. Also, wenn du sozusagen, als Markus geschrieben hat damals, hat der nicht gesagt, so, Kapitel 1 fertig, jetzt mache ich Kapitel 2, sondern das war ein Text. Die Kapitel sind ein bisschen später gekommen und die Verse noch später. Also das ist für uns gut zum Strukturieren, das ist gut, wenn wir was finden wollen, dass du jemandem sagen kannst, hier, schlag doch mal auf, Markus Kapitel 1, Vers 40. Dann findet man das in jeder Bibel, egal welche Übersetzung das dann auch erstmal ist. Aber das ist jetzt nicht, dass das ein besonderer Punkt jetzt gerade wäre, im Sinne von Markus sagt das jetzt. Aber wir sind am Ende von Kapitel 1 und es ist so, dass wir vorher ja schon gehört haben, wie Jesus getauft wird. Wir haben die erste Predigt, die erste Heilung und so haben wir gehabt. Und wir haben jetzt tatsächlich wieder eine Heilung. Und das ist spannend. Man könnte jetzt natürlich meinen, ach guck mal, das sind alles Heilung, 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 Heilung. Im Kopf behalten. Beim letzten Mal war es so, dass wir, oder vorletztes Mal, ich weiß das nicht mehr, auf jeden Fall in einem der Texte aus Kapitel 1 haben wir gesehen, dass die Predigt eigentlich, also das Wort, die Verkündigung, stärker noch im Zentrum steht. Aber wir sind wieder bei der Heilung. Wir gucken einfach mal, was da jetzt passiert. Also, ein Aussätziger kam zu Jesus, kniete vor ihm nieder und bat ihn, ihn zu heilen. Aussatz, vielleicht weißt du es. Ich weiß es nicht, ob du es weißt. Aber der Aussätzige, das ist eine ganz, ja, typische Bezeichnung eigentlich für Leute damals. Aussatz ist eine Form von Krankheit, wird meistens auch als unheilbar angesehen. Ja? Also eine Krankheit, die mit den normalen Mitteln der Zeit nicht zu heilen war. Erstmal wieder ein Schreiben reinkommen. Unheilbar. Und das hatte mehrere Folgen. Das war nicht nur eine Krankheit im Sinne von, man ist krank und das ist schlecht, sondern darüber hinaus hat das von ganz vielen sozialen Dingen ausgeschlossen. Beispiel. Weil das ansteckend war, hast du außerhalb der Stadtmauern gelebt. Dazu kommt, dass nicht nur du außerhalb gelebt hast, du musstest auch, wenn du unterwegs warst, musstest du unrein rufen, damit die Leute Abstand halten konnten. Das ist aus 3. Mose 13, meine ich, wo da steht das. Dann kommt da noch zu, dass du nicht am Gottesdienst teilnehmen konntest. Das sind alles Folgen des Aussatzes. Warte mal, ich glaube, ich kann das hier irgendwie verschieben. Ich habe nämlich hier so ein bisschen... Ah ne, jetzt verschiebe ich hier irgendwie alles. Ja, das macht ja gar keinen Sinn, was ich hier tue. Vergessen wir das doch mal. Ich habe ein bisschen schief geschrieben, aber das ist nicht so wild. Ich finde den Platz schon, den ich brauche. Also, du siehst, dieser Aussätzige, der hatte ordentliche Nachteile durch seine Krankheit. Nicht nur, dass er krank war, sondern auch, er musste außerhalb der Stadt leben, andere Menschen vor sich warnen und konnte an diesen typischen Dingen, Gottesdienst, kultisches Leben nicht teilnehmen. So, und der kommt zu Jesus, hat offensichtlich von Jesus gehört, also geht er zu ihm hin, kniet vor ihm nieder, was ja auch ein Ausdruck von Anbetung ist, ja, Gebetshaltung, und bittet ihn, ihn zu heilen. Das heißt, da kommt jemand zu Jesus, der auch um die Schwere der Krankheit weiß, ja, Aussatz ist nichts, ist nicht ein Schnupfen, so. Vertraut aber und ist sich sicher, wenn ich zu Jesus komme, der heilt mich, ja, er geht hin, kniet nieder und sagt, wenn du willst, ja, wenn du willst, also er sagt, du kannst es, aber wenn du willst, ja, Jesus kann. Wenn du willst, dann kannst du mich gesund machen. Reinigen ist eigentlich das, was da steht. Wenn du willst, kannst du mich gesund machen, sagt der Mann. Also der kommt zu Jesus schon in diesem festen Vertrauen. Wenn ich da hingehe, der kann das. Das ist gar nicht die Frage, ja? Der kann das. Die Frage ist, will er das? So, das ist die Frage, die der Mann sagt, die wir uns eigentlich stellen müssten. So, so kommt er dahin. Und Jesus hat Mitleid mit ihm. Und da wollen wir jetzt ein bisschen mehr drauf verwenden an Zeit. Ich habe dem Ganzen ja heute den Titel gegeben, die Barmherzigkeit Gottes. Ja, Jesus hatte Mitleid, Jesus wurde barmherzig, Jesus war berührt von dem, was er dort hört, als der Mann zu ihm kommt. Und was ich da so an Anfang stellen möchte, ist tatsächlich, dass die Barmherzigkeit Gottes ein Attribut ist. Warte, ich schreibe einmal Barmherzigkeit Gottes. Das ist ein Attribut. Und mit Attribut bezeichnen wir in der Theologie immer Eigenschaften sozusagen Gottes. Das ist eine Eigenschaft Gottes, die im Alten Testament ganz, ganz viel vorkommt. Ne? Also so wie Barmherzigkeit, Liebe, Gerechtigkeit, Heiligkeit, das sind so Attribute Gottes. Und die Barmherzigkeit ist eins davon. Die findest du, ich habe mal ein paar Stellen, falls du die nachher nochmal nachgucken willst, habe ich mir mal notiert. Ups. Zum Beispiel 2. Mose 34,6, das ist eine bekannte Stelle dazu. 4. Mose 14,18 ist bekannt dafür. In den Psalmen, also ich will sagen, es taucht überall auf. Ne? In den Psalmen taucht es auf, wird von der Barmherzigkeit Gottes geredet. Und bei den Propheten, zum Beispiel bei Jona, auch. Das heißt, die ganze Bibel hindurch wird davon gesprochen, dass Gott barmherzig ist, dass die Barmherzigkeit eine seiner Eigenschaften ist. Und darauf sozusagen, darüber hinaus, kann man jetzt hier an dieser Stelle erleben, können wir sehen, erlebt dieser Mann damals, können wir sehen, durch die Bible Study, dass die Barmherzigkeit auf einmal in Person auftritt. Jesus ist die Barmherzigkeit Gottes in Person. Jesus hatte Mitleid mit ihm und berührte ihn. Im Griechischen, wenn du das anguckst, geht das viel eher stärker in eine Richtung, Jesus wurde nicht von ihm berührt, aber Jesus ist innerlich berührt, ja. Mitleid, er leidet mit ihm, er ist barmherzig, ja, er kann sich da reinfühlen, reinversetzen. Deshalb will er erleben hier sozusagen die Barmherzigkeit Gottes in Person. So, und was tut er, weil er barmherzig ist, weil er sich davon berühren lässt, von dem Leid des Mannes? Er berührt ihn wiederum. Das ist auch so ein Doppelding. Jesus ist emotional berührt und berührt den Mann körperlich, was ja auch zeigt, dass er keine Angst hat. Ja? Im Normalfall, wenn jemand aussätzig ist, ja, der läuft da vor der Stadt schon rum und ruft, unrein, unrein, dann gehst du nicht hin und packst den erstmal an. Ja? Das machst du nicht. So, Jesus macht es. Weil er keine Angst hat, weil er weiß, das kann ihm nichts anhaben. Und dann sagt er zu ihm, ich will es tun. Eine Frage war ja, wenn du willst, kannst du mich gesund machen? Und Jesus sagt, ich will es tun, sei gesund. Im Griechischen sind es eigentlich nur zwei Worte. Also das Wort, das sagt, ich will es tun, also ich will. Und dann das zweite sozusagen, sei gesund, sozusagen der Befehl. Also du hast einmal diesen Ausdruck des Willens, die Frage war ja, Jesus, willst du mich heilen? Jesus sagt, jo, will ich, das eine Wort. Und das zweite, sozusagen die Feststellung, sei gesund, der Befehl ja schon fast. Wir haben das auch zum Beispiel gehabt bei der Dämonenaustreibung, die wir gesehen haben, die wir uns angeguckt haben, dass da sozusagen auch Jesus dem Dämon befiehlt, auszufahren. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese Krankheit dämonisch ist, da gibt es hier an dieser Stelle auch keinen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einer anderen Folge, gibt es hier keinen Anlass für zu sagen, Krankheiten sind dämonisch oder so. Das ist eine Krankheit, die Menschen damals hatten, so eine Krankheit. Aber Jesus kann auch dieser Krankheit sozusagen was befehlen. So. Und um zu zeigen, dass das jetzt nicht nur der Mann nach Hause geht und drei Wochen später es irgendwie besser wird, ja, im selben Augenblick, sagt Markus, im selben Augenblick, sofort, verschwindet der Aussatz und der Mann ist geheilt. Das ist auch ein Zeichen der Macht. Jesus ist so mächtig. Wir wissen jetzt nicht, wie lange dieser Mann so lebt, aber wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Aber so von einem Moment auf den nächsten ist die Krankheit weg, ist er geheilt. Weil Jesus gesagt hat, ich will dich heilen, sei gesund. Das ist sozusagen der erste Teil. Und jetzt gibt es so ein Zwischenstück. Jetzt gibt es so ein Zwischenstück, wo es darum geht, was passiert daraufhin? Das ist vielleicht ja die Frage, ne? Wir haben jetzt die Heilungsgeschichte, wir haben die gelesen. Wir haben gehört, was dem Mann passiert ist. Der ist geheilt, alles super. So, und jetzt sagt Jesus zu ihm, Jesus schickt ihn sofort weg. So. Darauf schickte Jesus ihn sofort weg und befahl ihm, geh zum Priester und lass dich von ihm untersuchen. Sprich unterwegs mit niemandem. Ja, also nächste Station Priester. Nimm das Opfer mit, das Mose für die Heilung von Aussatz vorgeschrieben hat. Das soll für alle ein Beweis deiner Heilung sein. Also, das ist jetzt das, was folgt. Jesus heilt nicht nur, sondern er gibt dem Mann auch noch einen Arbeitsauftrag mit. Er sagt, geh zum Priester, so wie sich das gehört. So, Frage, wie gehört sich das? Gucken wir uns das vielleicht mal zuerst an. Was ist der nächste Schritt, den man machen müsste zur damaligen Zeit? Zum Priester gehen? Priester waren damals auch so ein bisschen wie das Gesundheitsamt. Denn diese Aussatzgeschichte, die dich ausschließt von allem, unter anderem von kultischen Dingen, die hat mit Reinheit und Unreinheit zu tun. Ein Thema, das sich durchs Alte Testament durchzieht. So. Und das ist eine Kategorie, die ja vor allem von Priestern dann eben untersucht wird. Rein, unrein, kommt mit verschiedenen Dingen zusammen. Zum Beispiel, wenn du einen Toten berührst, bist du eine bestimmte Zeit unrein. Wenn du Aussatz hast, bist du, solange es ist, unrein. Und so weiter und so weiter. Und der Priester ist im Endeffekt der, der sagt, okay, ist noch unrein oder nee, ist nicht mehr unrein. So, und jetzt bedeutet das, der Mann ist der nächste Schritt, geht zum Priester hin, opfert ein Dankopfer und der Priester guckt und sagt, jo, alles wieder gut, du bist wieder rein, du kannst wieder normal an dem Leben, wie sich das für uns gehört, teilnehmen. Und dieses Opfer, ich habe das mal nachgeguckt, weil aus dem Kopf weiß ich sowas auch nicht, aber in 3. Mose 14 steht das tatsächlich. 21 folgende, falls du das nachgucken willst. Und zwar, dieses Opfer, was der Mann jetzt opfern soll, sind 2 männliche Lämmer, 1 Schaf, einjährig, 6,6 Liter Feinmehl, 0,3 Liter Öl und 2 Tauben. Das ist das Dankopfer, das jetzt am Ende von so einer Heilung der nächste Schritt wäre. So, das soll der Mann machen. Zum Priester gehen, damit das offiziell wird. Und dann das Opfer bringen, weil er ist ja dann eh schon beim Priester da. Und nochmal sagt Jesus, unterwegs mit niemandem reden. Warum, könnte man meinen. Warum will Jesus das nicht? Ich vermute mal, Jesus wollte nicht einfach nur als Wunderheiler bekannt sein jetzt. Weil wir sehen ja gleich, was tatsächlich passiert. Wunderheiler. Ne, das ist ja die Gefahr. Der Mann zieht los und sagt, ich hatte, weiß ich nicht, 20 Jahre Aussatz. Und jetzt habe ich Jesus getroffen, der hat einmal gesagt, zack, werde gesund, ich bin gesund. Boah, was für ein Typ. Und jetzt kommt natürlich, ist das das, was man über Jesus sozusagen sagt. Ah, der Wunderheiler, der Leute gesund macht. So. Jesus sagt aber, ich hab eine andere Mission. Ja, das sehen wir noch, je weiter wir gucken. Das ganze Markus-Evangelium bewegt sich aufs Kreuz zu. Es bewegt sich die ganze Zeit aufs Kreuz zu. Das heißt, das ist der Fokuspunkt. Das ist sozusagen das Ziel. Und Jesus sagt, ja, ich heile auch, aber das ist nicht das, was jetzt an erster Stelle steht. Also behalt das mal für dich, sei froh, du bist geheilt und geh nach Hause. So. Was macht der Mann? 45. Doch als der Mann wegging, fing er sofort an, überall zu erzählen, was ihm widerfahren war, sodass Jesus sich bald in keiner Stadt mehr öffentlich zeigen konnte und sich nur noch an abgeschiedenen Orten aufhielt. Aber auch dort strömten die Menschen von überall her zu ihm hin. Also, was macht der Mann? Er wurde hier auf 42, im selben Augenblick wurde er geheilt. Und als er losgeht, sofort gehorcht er nicht. Keine Ahnung, ob er danach noch zum Priester gegangen ist, sein Opfer gemacht hat. Ob er, also wie sein Leben weiterging, erfahren wir nicht. Der taucht auch nicht nochmal auf. Also jetzt nicht 5 Kapitel weiter, dass Jesus den wieder trifft und sagt, ey, warum hast du es rumerzählt? So, also die Geschichte von dem ist hiermit sozusagen zu Ende. Oder fängt gerade wieder neu an, je nachdem, wie man es sieht. Aber der Mann zieht los und erzählt sofort weiter. Also er gehorcht nicht der Bitte, die Jesus, oder eigentlich ja dem Befehl, ne? 43, schickte ihn weg und befahl ihm, erzähl es keinem. Er macht es trotzdem. Folge, in keiner Stadt kann Jesus mehr öffentlich unterwegs sein, weil nämlich genau das passiert, was er nicht wollte. Es kommen ständig Menschen und wollen von ihm geheilt werden. So. Aber auch dort strömten die Menschen von überher zu ihm. Also selbst an den abgeschiedenen Orten ist er nicht mehr wirklich allein. Also, was passiert hier? Kurz zusammengefasst, wir haben einen Mann, der Vertrauen wagt. Vertrauen ist ein Wagnis. Das wollen wir erstmal hier jetzt aufschreiben. Man wagt Vertrauen. Man könnte auch sagen, Glauben. Die Bibel, das Wort, was die Bibel, Glauben, Vertrauen, ist ganz enge Verbindung im Griechischen hier. Ne, und er kommt ja, und es ist für ihn nicht die Frage, ob Jesus das kann. Ne? Vers 40, wenn du willst, dann kannst du mich gesund machen. Also er weiß, du kannst es. Und was macht er? Er übergibt sich dem Willen Jesu. Wenn du willst, kannst du. Zumindest am Anfang. Dann erlebt er diese Barmherzigkeit und Hilfe. Er erlebt die Heilung. Und schließlich drittens, kann man es noch sehen, ich glaube, ein bisschen, ja, könnte knapp werden. Drittens, ja, ist knapp. Er gehorcht nicht. Das ist das, was passiert hier in diesem Ganzen. Das ist das, was passiert. Ein Mann kommt zu Jesus, will sozusagen, sucht Heilung, weil er weiß, dort gibt es Heilung, wird geheilt, bekommt er von Jesus noch den Satz mit, aber erzählt es jetzt nicht weiter und macht es trotzdem, was zur Folge hat, dass Jesus nicht mehr ganz normal so unterwegs sein kann, wie er gerne möchte. Das ist das kleine Stück. Ist im Kern eine Heilungsgeschichte, ne? Wie wir die vielleicht auch an anderen Stellen lesen. Gibt später, werden wir auch noch mal haben, da haben wir eine Geschichte von dem Blinden, der geheilt wird. Geht auch ganz ähnlich los. Ne? Jemand hat von Jesus gehört, kommt zu ihm hin und Jesus heilt ihn. So. Und hier in der zweiten Hälfte ist aber besonders noch mal dieser Moment, wir sind ja ganz am Anfang des Evangeliums, ne? Kapitel 1, kommt noch mal dieser Moment, wo Jesus sagt, ja, aber jetzt erzähl es noch nicht sofort weiter. Weil Jesus nämlich weiß, dass sein Leben in dieser Zeit auf der Erde, dass das mehr ist, als nur Menschen heilen. Und ich sage nur Menschen heilen, weil das ist eine Riesengeschichte, ja? Das ist ja eine riesige Geschichte. Das sind Menschen, der leidet, ne? Ich glaube, das ist uns klar. So. Und Jesus hat in dem Leben von diesem Menschen etwas komplett verändert. Er hat das ganze Leben von ihm verändert. Er hat es komplett auf den Kopf gestellt. Der Mann kann wieder am normalen Leben teilnehmen. Das war vorher unmöglich. So. Der kann wieder zu seiner Familie zurückgehen. Der kann wieder zu den Menschen zurückgehen, mit denen er vorher sein Leben verbracht hat. Der kann wieder arbeiten, der muss nicht mehr betteln. So. Weil Aussatz ist gleich Armut, ist gleich betteln. So. Aber er hält sich nicht an das, was Jesus ihm sagt. Und vielleicht, wenn wir das für heute mitnehmen wollen, so sehr man sie, oder zwei Punkte eigentlich. Das eine, wenn du Jesus so sehr vertraust, dass du zu ihm hinkommst, sagst, wenn du willst, dann kannst du mich heilen, dann vertraue ihm auch bei dem, was er danach sagt. Dann sei nicht mit deiner Heilung zufrieden und zieh in die Welt hinaus, sondern sei zufrieden mit dem, was Jesus sagt. Wenn du seinem Willen da schon vertraust, dann vertraue seinem Willen auch bei dem zweiten Stück. Erstes. Das zweite ist, das fand ich ganz schön, dieses in 43, Vers 43. Daraufhin schickte Jesus ihn sofort weg. Und ich glaube, es gibt in unserem christlichen, weil es hätte ja auch sein können, dass Jesus sagt, Mensch, jetzt bist du geheilt, komm bei mir mit. Du vertraust mir offensichtlich so sehr, dass du das gar nicht in Frage stellst, dass ich heilen kann. Komm mit, ja, komm mit zu mir, komm mit als mein nächster Jünger, so. Aber Jesus sagt, nee, er schickt ihn weg. Und ich glaube, dieser Punkt, dass wir sozusagen nicht eingelullt in der Gegenwart Jesu einfach nur sein sollen, sondern dass wir in die Welt hinaus geschickt sind. Der Mensch zu diesem Zeitpunkt noch nicht, um etwas zu erzählen. Aber ich könnte mir vorstellen, und das werden wir nachher auch sehen, wenn wir so weit kommen im Markus-Evangelium, kommen wir in wahrscheinlich der vorletzten Session, also so in einem Jahr oder so kommen wir dazu. Da werden wir sehen, was mit diesen ganzen Leuten ist, die nicht reden sollen. Die haben eine besondere Aufgabe, glaube ich. Und diese hat er auch. Das weiß er jetzt noch nicht. Aber das, was wir mitnehmen wollen, ist, vertraust du so sehr, dass du Jesus auch bei dem vertraust, was für dich erstmal unlogisch klingt. Weil der logische Schritt wäre natürlich, loszuziehen und allen zu erzählen, was Jesus gemacht hat. Ja? Weil das eine große Geschichte ist, damals wie heute, gleich losziehen so. Aber vertraust du ihm so sehr, wenn er sagt, erzähl's mal nicht weiter, weil das ist eigentlich gerade das Bessere für mich, dass du das dann auch machst. So, das war ein kleines Stück, was wir uns heute angeschaut haben. Ich werde mal in eure Fragen jetzt reinschauen. Wir machen das immer gerne so, ich sag mal wir, ich meine mich. Ich mache das gerne so, dass ich erstmal Fragen nehme, die sich direkt auf den Text von heute beziehen. Und dann, meistens haben wir noch ein bisschen Zeit über, nehmen wir noch so allgemeine Sachen, ja? Ich glaube, damit sind wir ganz gut dabei. Hagen, quasi jedes Mal dabei. Mega, freut mich voll, Hagen. Sollte die Betonung nicht eher sein, wenn du willst, kannst du mich reinigen, heilen, ist mir noch nie bewusst geworden, wie stark die Aussage den Glauben in Jesus ausdrückt. Ja. Ja, ich habe es, glaube ich, wenn du willst, betonst, ne? Ja. Wenn du willst. Ich habe immer gelernt, früher im Deutschunterricht, man kann in einem so einem Abschnitt immer nur ein Wort betonen. Also wenn du willst, ja, das geht nicht. Hatte mein Deutschlehrer mal wieder recht, ne? Wie so oft. Ach, guck mal, hier ist es auch noch, ne? Im Gegensatz zu wenn du willst. Das passt zwar zur Antwort Jesu, aber es kam ja auf Jesus an, nicht irgendein Prediger. Ja, also die Betonung auf du ist schon gut, glaube ich. Hagen, da hast du mal wieder, ne? College. Anhänger des Weges, ist es Gottes Wille, immer zu heilen? Jesus hat damals ja niemandem Heilung verwehrt. Pfingstlich bzw. charismatische Richtungen legen die Bibel ja dahingehend aus. Ich glaube nicht, dass es Gottes Wille ist, immer zu heilen. Also zumindest nicht in unserer Lebenszeit. Also wenn du dich umguckst, also guck dich in deiner Gemeinde um. Gibt es kranke Christen? Die Antwort ist vermutlich ja. Und dann kannst du natürlich sagen, oh, die glauben nicht genug. Fände ich schwierig, das zu behaupten. Und ich glaube, Gott, sozusagen schlussendlich werden wir alle geheilt. Aber es ist nicht so, dass uns versprochen ist, dass wir alle in dieser Welt, also in den 80, 90, 100 Jahren, die wir so haben, dass wir alle gesund sind, bleiben werden. Er kann heilen, ja. Aber die Frage des Mannes ist, glaube ich, schon berechtigt, wenn du willst. Nicht, was ich will, sondern was du willst, Gott. Ja. Also, ja klar, es gibt charismatische Richtungen. Charismatisch nicht. Ich würde pfingstlich sagen. Das ist, glaube ich, eher pfingstlich. Auch, also, die Trennung müsste man jetzt in meinem Kopf wohnen, wahrscheinlich. Die Trennung ist nicht immer so scharf, wie sie klingt. Pfingstlich ist in meinem Kopf stärker so eine pfingstliche Gemeinde. So hypercharismatisch. Charismatisch kann zum Beispiel auch, ne, es gibt zum Beispiel die geistliche Erneuerung in der geistliche Gemeindeerneuerung in der evangelischen Kirche, wo ich zum Beispiel auch Mitglied bin. Es gibt auf der katholischen Seite die charismatische Erneuerung. Also das ist nichts zwingend, sozusagen pfingstlich ist sowas Ebene wie katholisch, wie lutherisch, wie baptistisch. Charismatisch ist ein Zusatz, was zu allem sozusagen geht. So unterteile ich das. Und dieses Gott will immer heilen und die Bibel in die Richtung auslegen, das ist eher pfingstlich. Es ist nicht zwingend charismatisch. Charismatisch ist es eher einfach auf die, sozusagen die Gnadengaben Gottes zu vertrauen. Birgit aus Wien. Ist auch schon das dritte oder vierte Mal in Folge dabei. Zumindest so, dass es mir aufgefallen ist. Gott zum Gruß, so fängt die Frage nämlich immer an. In meiner Gemeinde lehrt eine Pastorin. Immer wieder höre ich von anderen Christen, dass eine Frau nicht predigen darf. Was meinst du? Danke. Naja, ich bin offensichtlich lutherischer Pastor. Also von den fünf, die wir hier enger zusammenarbeiten in der Region, sind wir zwei Männer und drei Frauen. Also es wäre schon schräg, wenn ich der Meinung wäre, dass die drei von fünf da nichts verloren hätten, ne? Tamara fragt, auch richtig oft dabei, wunderbar, musste man Opfer sofort bringen? Woher konnte ein Aussätziger sie haben? Also der Gang zum Priester ist schon sofort geboten, weil der ja feststellt, dass du wieder rein bist. Ne? Also solange der Priester das nicht offiziell macht, hast du vielleicht nur einen guten Tag mit deinem Aussatz gerade gehabt. Also das ist so, dass das schon Sinn macht. Und es ist schon so, dass dieses Opfer ja ein Zeichen von Dank ist. Und dass der schon religiös gesehen angebracht ist jetzt nach der Heilung. Also jetzt nicht sozusagen, hey, ich bin geheilt. Dann ist das Nächste sozusagen die Dankbarkeit eigentlich. Es gibt, vielleicht kennst du die Bibelstelle, wo 10 Leute geheilt werden und Jesus schickt die zum Priester und nur einer kommt und bedankt sich nachher. So, das gibt's auch. Das heißt, Dankbarkeit ist nicht immer automatisch, will ich damit sagen. Aber wäre sozusagen der nächste logische Schritt. Und da gehört dieses Opfer eben rein. So ein Opfer ist Zeichen der Dankbarkeit. So, woher kann er die haben? Also wenn du Der jetzt wahrscheinlich, also wissen wir nicht, aber der vermutlich nicht. Außer vielleicht, ich meine, es kann sein, er kann natürlich ein Mann aus einer reichen Familie sein, der jetzt durch den Aussatz vor der Stadt lebt und ein anderes Familienmitglied, der Sohn, der Bruder, keine Ahnung, führt seinen Betrieb weiter und der muss jetzt nur nach Hause kommen und hat da alles, was er braucht. Oder hat das Geld, um sich das zu kaufen. Das war auch üblich. Also du musstest jetzt nicht ein Jahr lang ein, was war das, das Schaf? Ein Schaf großziehen, sondern du konntest dir ein einjähriges Schaf kaufen, wenn du das Geld hattest. Nur ist nicht sicher, ob der auch das Geld hatte, der Mann. Aber es gab unter den Bedingungen der Armut sozusagen auch Abstufungen. Das, was ich jetzt hier aufgezählt habe, das ist das typische Opfer. Als Dank an dieser Stelle. Auf das Opfer bezieht sich auch hier die Frage, sehe ich gerade von Nicole. Haben diese Opfergaben einen bestimmten Hintergrund? Also ergibt diese Zusammenstellung einen Sinn? Das ist tatsächlich eine typische Opfergabe, die gar nicht so riesig ist. Also es ist eher gesehen kleineres Opfer. Also du kannst auch ein Rind opfern oder so. Es gibt Größeres als das. Was sich hier zusammenstellt, ist so eine Mischung aus Tieropfern. Also ne, Lämmer, Schaf, Tauben. Tauben waren somit das kleinste Opfer. Dann gibt es diesen flüssigen, also Trankopfer heißt es eigentlich, aber streng genommen Öl trinkst du ja nicht, ne? Wein wäre ein Trankopfer. Was du dann, also du trinkst es nicht, sondern du kippst es aus. Da fällt Öl und Mehl dann rein sozusagen. Das sind ja Ernteopfer. Das ist kein Fachbegriff, aber ne, will sagen, nicht tierisch. Genau. Also es ist jetzt nicht so ein riesiges Opfer. Die Zusammenstellung, wo das herkommt, das ist vor allem das Buch Levitikus, also das dritte Buch Mose. Da findest du die ganzen Gesetzgebungen und das geht tatsächlich los. Die ersten 7 Kapitel geht es um diese Opfer. Also wenn du wirklich mal lesen willst, was muss nach der und der Sache geopfert werden, lies einfach mal die ersten Kapitel aus dem dritten Buch Mose. Da hast du genau diese Auflistung, wo du dann lesen kannst, ach, wenn das und das passiert, um die Schuld zu reinigen, Opfer 3 Lämmer oder. Genau. Weitere Frage nochmal von Nicole. Wie entscheidet Gott, wen er heilt und wen nicht? Und wieso heilt er nicht jeden gläubigen Christen, wenn er aufrichtig darum gebeten wird mit Gebeten? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, auf die ich dir die Antwort so nicht hundertprozentig geben kann, weil ich nicht Gott bin. Theologisch würde man sagen, naja, Gott weiß mehr als wir und Gott sieht auch mehr als wir. Das heißt, wenn Gott zum Beispiel, Paulus ist das Paradebeispiel eigentlich, den führe ich normalerweise auch immer an, wenn gesagt wird, Gott, wer genug glaubt, der wird geheilt. So. Paulus ist nur jemand, der ist durch die Welt gezogen und berichtet relativ häufig davon, wie er knapp dem Tod entrinnt, wie er körperliche Probleme hat, wie er leidet. So. Müsste man der Logik nachfolgen und sagen, naja gut, dann fand Gott Paulus wahrscheinlich einfach nicht so gut. Schwierig. Jesus ist ihm erschienen und hat ihn persönlich berufen. Da hätte er sich relativ umentschieden nochmal, quasi. Glaube ich nämlich nicht. Das heißt, Leid und Krankheit sind Teile dieser Welt. Und es ist nicht etwas, bei dem Gott sagt, ja, und das nehme ich jetzt einfach wieder raus aus der Welt. So, die Welt war ja perfekt. Ne? Im Paradies wärst du nicht krank geworden. Im Paradies wäre alles gut gewesen. So, kein Schnupfen, keine Magenschmerzen, kein Krebs. Nun sind wir aus dem Paradies raus, selbst verschuldet und leben in der gefallenen Welt, sagt man theologisch, leben in der Welt, die eben auch Krankheiten kennt. Die schlimmste, die Krankheit bis zum Tod, die Sünde. Und Gott heilt punktuell, so ich glaube, dass Gott heute noch heilt, aber er heilt nicht automatisch jeden, nur weil er betet. Es kann tatsächlich auch der Sinn und Zweck dieses Gebetes um Heilung sein, dass trotz alledem oder gerade dadurch dein Vertrauen in Gott immer mehr gestärkt wird. Dass du eben nicht die Sicherheit aus deiner eigenen Gesundheit hast, die Sicherheit aus deinem eigenen Leben, dass du dir so machst, wie du möchtest, sondern dass du deine Sicherheit darin hast, dass du Gott vertraust. Ob er dich jetzt heilt oder nicht. Ja? Denn selbst wenn er dich heilt, dann heilt er dich, ich bin jetzt Anfang, Mitte 30, 34, 30, wie alt bin ich denn? 34 bin ich, muss kurz überlegen. sagen wir mal, ich habe noch 40 bis 50 Jahre. So, wenn ich jetzt schwer krank wäre und Gott heilt mich, dann heilt er mich für 40 bis 50 Jahre, weil dann bin ich tot. So. Das Entscheidende ist doch nicht das. Das Entscheidende ist doch, dass ich zum Glauben komme, damit nach diesen 40 bis 50 Jahren, die ich noch habe, nicht alles vorbei ist. sondern dann gerade erst losgeht. So, das ist der eigentliche Fokus. Das heißt, natürlich, wenn du krank bist oder wenn wir über Krankheit reden, dann ist unser Fokus ganz stark darauf, ja, aber wir wollen ja, dass man gesund ist. So. Aus Gottes Blick gibt es aber mehr. Ja, wir gucken uns diese 70, 80 Jahre an, in denen wir möglichst gesund sein wollen. Gott sieht die ganze Ewigkeit, wo es um mehr geht als, bin ich krank gerade oder nicht? So, vielleicht hilft das so ein bisschen. Wilfried fragt, du sagst, alles geht auf das Kreuz hin. Jesus wollte offenbar nicht, er wollte, verstehe ich vielleicht einen Tippfehler, er wollte die Botschaft, die frohe Kunde über das Wort verbreiten. Waren die Wunder ungewollt? Die waren nicht ungewollt. Jesus wollte es ja, aber Jesus hatte Mitleid. So, also mit anderen Worten, ich glaube nicht, dass Jesus in dem Moment zu dem Mann hingegangen wäre, wenn der nichts gesagt hätte. So, der Mann kommt zu Jesus und fällt vor ihm auf die Knie und bittet ihn. Und daraufhin geschieht das Wunder. Ne? Jesus hätte aber jetzt nicht sozusagen, wenn das sein Weg war, und da hinten in dem Haus macht ja keinen Sinn, vor der Stadtmauer sitzt der Mann, dann hätte Jesus nicht einen Umweg gemacht, um dahin zu gehen, um den noch zu heilen, um dann weiterzuziehen und zu predigen. Sondern Jesus hat den Weg und der Weg führt zum Kreuz. Aber wir werden zwischendurch immer wieder Szenen treffen, wo Menschen zu ihm kommen und ihn um Heilung bitten. Der Normalfall ist nicht, dass Jesus zu den Leuten geht und sagt, hey, ich habe gehört, du bist krank, ich heile dich schnell und dann muss ich weiter. Sondern der Normalfall ist so wie hier, die Leute kommen zu ihm. Und dann ist er barmherzig, dann hat er Mitleid, weil das Teil von Gottes Wesen ist. So. Birgit, wen fragst du, wenn du Fragen hast? Schaust du auch andere christliche YouTuber? Danke und Gottes freien Segen für alle hier. Confession Time? Ich glaube, nee, ich schaue tatsächlich keine anderen christlichen YouTuber. Ich schaue tatsächlich gar nicht so viel YouTube, weil ich da relativ, also ich schaue schon im Verhältnis mehr YouTube, als dass ich Filme gucke, das schon. Aber ich gucke tatsächlich vor allem, also YouTube-mäßig, ich gucke Sachen über Filme machen. Also über Technik, Filmtechnik, also sowohl in klein wie hier, als auch in groß, so, ne, mit welcher Kamera wurde, keine Ahnung, dreht Martin Scorsese oder sowas, sowas interessiert mich voll, solche Geschichten. Dann gucke ich Sachen über Musik gerne, also nicht Musikvideos, sondern so Musiktheorie-Sachen und sowas. Und über Kochen tatsächlich, ich gucke relativ viel Sachen, wo es um Essen geht, also, wenn ich Fragen habe sozusagen, dann suche ich mir entweder Bücher dazu oder ich habe so meine 2, 3 Pastorenfreunde, mit denen ich unterwegs bin und wir schreiben uns dann schnell eine Nachricht, wenn sowas ist. Genau. Andreas, gute Frage. Wie geht's deinem Schädel? Hoff wieder besser, sei gesegnet. Wenn ich weiß, was damit gemeint ist, muss ich das Video angucken, das heute Morgen rausgekommen ist. Ich glaube, Titel ist auch, heute habe ich mir beinahe den Schädel gespalten oder so. Es geht wieder, Andreas. Ich habe gestern habe ich das gedreht. Falls ihr das gemerkt habt, ich bin aktuell auf so einem Videotrip. Ich gucke gerade, was passiert, wenn ich jeden Tag ein Video rausbringe. Also nicht im Sinne von, was passiert, sondern also nicht im Sinne von, was macht YouTube, sondern im Sinne von, was macht das mit meiner Kreativität? Weil ich habe gemerkt, ich neige dazu, Videos zu schieben. So kam die Idee eigentlich. Ich neige dazu, Videos zu schieben, dass ich sage, oh, ich möchte ein Video zum Thema Gebet machen. So. Und dann schiebe ich das, weil ich sage, okay, wenn ich jetzt ein Video zum Thema, also wenn ich mich hinsetze und das aufbaue und mir überlege, was erzähle ich denn, dann soll das auch Substanz haben. So. Ist ja auch klar. So, aber das hat dann in den letzten Wochen immer dazu geführt, dass ich vielleicht alle 3 Wochen mich mal hingesetzt habe, um ein Video zu machen. Und da, bis dahin hatte sich dann so viel aufgestaut, sozusagen an, dass ich kreatives Ventil brauchte, dass ich auf jeden Fall frustriert war bei dem, was am Ende rauskam. Also habe ich mir jetzt zum Jahresanfang gesagt, ich guck mal, was passiert, wenn ich mir sozusagen eine Deadline setze und die ist 24 Stunden. Also ich fange an und dann muss das Video 24 Stunden später raus sein. Also nicht nur fertig, sondern raus. So weg und dann nächstes. Das habe ich jetzt 6 Tage in Folge gemacht. Morgen um 11 kommt das nächste Video und ich gucke einfach mal, was passiert. Und ich merke, mir tut das voll gut, weil ich sozusagen gezwungen bin, kreative Entscheidungen zu treffen. Ich kann nicht sagen, ach, ich gucke da übermorgen nochmal rein, sondern wenn ich das heute nicht fertig mache, dann gibt es das nicht. So. Und das tut mir gerade voll gut. So, weil mir das irgendwie Druck, also klingt erstmal wie baut Druck auf, aber es nimmt mir voll Druck, weil ich Entscheidungen treffen muss. So. Und die Frage mit dem Kopf, es geht wieder besser. Ich habe gestern noch ordentlich Schmerztablette eingeschmissen und heute Morgen auch nochmal. Wenn du nicht weißt, was mit dem Kopf los ist, guck das Video von heute Morgen. Mel fragt so ähnlich. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wie geht's dir unter dem Kopf? Anni fragt eine coole Frage. Gibt es heute noch Stellen in der Bibel, die du nicht verstehst? Und was empfiehlst du, wenn man sich... Also es gibt Masse an Stellen, die ich nicht verstehe. So, es ist weniger geworden, ja. Ich merke so jahresweise, es wird weniger. Also die Sachen, die ich nicht die Sachen, die ich verstehe, sondern die Sachen, die ich nicht verstehe, werden weniger. Aber ich bin mir ziemlich sicher, bis zum Lebensende wird es Stellen geben, die ich nicht verstehe. Also ich will mir nicht anmaßen zu sagen, so, jetzt habe ich die Bibel verstanden. Oder so, jetzt habe ich Gott verstanden, fertig. Sondern das ganze Leben ist ein Lernprozess. Und das finde ich richtig so. Es ist so, je weiter ich im Glauben wachse, merke ich, umso mehr verstehe ich Stellen, wo ich vielleicht vor 5 Jahren gesagt hätte, keine Ahnung, du. Und normal ist es so, das habe ich festgestellt, dass meistens, je mehr ich mich mit der Bibel, mit dem Glauben beschäftige, dass dann auf einmal die eine Stelle mir irgendwas verdeutlicht, was an einer anderen Stelle, wo ich meine Frage vor 2 Jahren hatte, wo das auf einmal, wenn ich das nächste Mal lese, passt es zusammen sozusagen, weißt du? Also eine Stelle erklärt die andere. In der reformatorischen Theologie wird da gesagt, dass die Bibel sich selbst auslegt. So kann man das auch, ne? Genau. Jakob fragt, gibt es Unterschiede zwischen Apostel und Prophet oder ist das das Gleiche? Nee, ist nicht das Gleiche. Apostel gibt es erst seit Jesus. Propheten gibt es auch im Alten Testament. Also es ist ja voll mit Propheten, das Alte Testament. Gibt es aber auch danach noch. Apostel sind ganz eng definiert die 12 Jünger, die dabei waren von Taufe bis Auferstehung. Das ist sozusagen die enge Definition von Apostel. Jemand, der die Taufe Jesu miterlebt hat und dann bei ihm war bis zum Kreuz und dann bei der Auferstehung sozusagen den Auferstandenen gesehen hat. Das ist die enge Definition von Apostel. Nur fällt zum Beispiel, würde bei der engen Definition zum Beispiel Paulus rausfallen, weil der ja erst danach sich bekehrt hat. Von daher ist es eher so, biblisch gesehen, ist ein Apostel der von Jesus direkt berufen ist. Würde ich sagen, bist du auf der sicheren Seite mit der Definition. Nur weiß ich, es gibt ja zum Beispiel neue Apostolen und bestimmte charismatische Richtungen, die Apostelämter haben. Würde ich aus meinem Verständnis aber nicht als ein Apostelamt einordnen, wie die Bibel Apostelämter einordnet. Das würde ich eher gleichsetzen mit etwas, was in meiner Kirche zum Beispiel ein Propst wäre oder ein Bischof. Das würde ich eher auf der Ebene sehen. Genau. Und von der Arbeitsplatzbeschreibung quasi ist es auch unterschiedlich. Der Prophet ist für einen bestimmten Zeitraum sozusagen ein Sprachrohr Gottes, das zu den Menschen geschickt wird, um sie wieder auf den richtigen Weg zurückzurufen. Also der klassische Move wäre im Alten Testament. Der Prophet kommt und sagt, ihr macht das alles falsch, Gott hat im Gesetz das und das gesagt, haltet euch dran. So. Das heißt, der weist die Leute immer wieder auf den Weg Gottes zurück. Ein Apostel hat eher eine leitende Funktion. Ja, also die nach der Auferstehung ist es ja so, dass die 12 Apostel ganz stark involviert sind im Aufbau der ersten Gemeinden. So, das ist eine typische Aufgabe dafür. Rainer, warum halten die meisten Christen nicht die Speisegebote ein? Die gelten nicht nur für Juden, sondern auch für uns. Nein, das ist falsch, Rainer. Also kein Schwein, Krabben, Pferd und so weiter. Liebe Grüße aus Gran Canaria. Also erstmal liebe Grüße aus Gran Canaria zurück. Da wäre ich jetzt auch gern. Ist es da warm gerade? Ja, ne? Muss. Kanaren. Ja, das ist immer warm. Nee, die Speisegebote gelten für uns tatsächlich nicht. Hatten wir in der Galater Bible Study oft das Thema. weil es da auch genau darum geht. Unter anderem. Und sonst Apostelgeschichte ist es 10. Hauptmann Cornelius. Der genau die Frage hat, der sagt, nee, ich will das alles nicht essen. Und Gott sagt zu ihm, doch, du darfst es essen. So, weil die Speisegebote für Christen nicht maßgeblich sind. Eine Folgefrage zu eben, Michaela, was ist ein Propst? Ein Propst, in manchen Landeskirchen heißt es auch Superintendent. Das ist sozusagen eine Ebene über Pastor. Also die Ebenen sind, du hast Pastoren, so wie mich. Und wir haben im Normalfall entweder eine Gemeinde, so wie ich, oder eine bestimmte Funktion, zum Beispiel Krankenhausseelsorger. So jemand, der Krankenhausseelsorge macht, also hauptberuflich sozusagen, das ist dann auch ein Pastor oder eine Pastorin, aber die haben nicht noch eine Gemeinde zusätzlich, sondern die sind dann für ein oder zwei Krankenhäuser zuständig, komplett mit allem, was da, also Belegschaft und Patienten. Also das ist die Pastorenebene. Einen darüber gibt es im Kirchenkreis, das wäre bei uns Kirchenkreis Schleswig-Flensburg. Kirchenkreis Flensburg, nee, Schleswig-Flensburg, da gibt es dann mehrere Pröpste, die sich das sozusagen aufteilen oder Pröpstinnen. Aktuell gibt es bei uns hier oben drei, zwei Frauen und ein Mann. Und das sind, ja, so ein bisschen Pastoren für Pastoren, könnte man fast sagen. Also die haben nicht den normalen Gemeindealltag, die haben eine stärker leitende Funktion. Und ja, das ist vielleicht so ein bisschen das. Also die sind sozusagen eine Ebene drüber. Genau. Ja. Und dann, ach genau, und danach würde der Bischof kommen. Also das ist sozusagen die Ebene zwischen Bischof und Pastor, wenn du so willst. So ist es bei uns aufgeteilt. Und dann ist in der evangelischen Kirche ja Schluss. Wir haben ja keine Kardinäle und keinen Papst. Das wären die nächsten Stufen. Propst, vielleicht kennst du das als Superintendent. So heißt es in manchen anderen Landeskirchen. Genau. Vielleicht ist das, vielleicht beantwortet das die Frage schon. Wenn nicht, vielleicht habe ich die Frage beantwortet. Wer weiß das schon? Wieso kniet man in evangelischen Gottesdienst eigentlich nicht? Siehe heutige Bibelstelle und viele andere. Ja, tatsächlich. Also kann ich dir nicht sagen, wann das sozusagen. Also streng genommen, es ist nicht offiziell abgeschafft. Also Luther, wenn du zum Beispiel Luther liest, also zum Beispiel Luthers Morgensegen, Abendsegen, dann geht er davon aus, dass du dich dabei hinkniest. Also eine typische Gebetshaltung für Luther war zu knien. Und ist ja auch für ganz viele Menschen auch ansonsten eine typische Gebetshaltung. Also ich knie zum Beispiel auch mich bei Gebeten hin. Im Gottesdienst knie ich mich aber zum Beispiel nicht hin. So. Ist tatsächlich eine ganz spannende Frage, warum wir das nicht tun. So. Kann ich dir so auf Schlag nicht beantworten, aber es stimmt tatsächlich. Ich glaube, ich habe auch in einem evangelischen Gottesdienst, also sowohl in einem von mir selbst, noch in einem, wo ich irgendwie zu Besuch war, gekniet. Außer wenn es sozusagen offiziell war, also bei meiner Ordination, da habe ich gekniet. Als ich für diese Stelle hier berufen wurde, da habe ich gekniet, also bei solchen Sachen. Und Leute knien sich hin, bei uns zum Beispiel bei der Konfirmation, also die Konfirmanden knien sich hin, wenn ich die segne. Ehepaare knien sich hin, wenn ich die segne. Also da dann schon, aber es ist sozusagen nicht typisch bei uns, dass sich alle hinknien, wenn wir zum Beispiel das Vaterunser beten. Ganz im Gegenteil, beim Vaterunser zum Beispiel stehen wir auf und beten. Genau. Das ist so. Aber spannende Frage. Genau, bei den Katholiken zum Beispiel ist es ja noch gang und gäbe. Und theoretisch würde das bei uns auch gehen, weil diese sozusagen das Brettchen unten an der Vordermannsbank, das haben wir ja auch. Was dann als Fußableger normalerweise benutzt wird. Man könnte sich auch drauf knien. So, kleines Zwischending, bevor ich es nämlich nachher vergesse. Wenn du dem Kanal helfen möchtest, dann like dieses Video oder andere. Teil sie mit Freunden, kommentiere sie und abonniere. Und wenn du magst, die Glocke drücken, weil dann bist du immer up to date, wenn was Neues von mir kommt. Das ist zurzeit ja gerade einiges. Also freue ich mich. Frage. Ist denn das Gesetz nicht dazu da, um uns zu Gott zu führen, sozusagen als Hilfe, oder ist es wie ein Gesetz im BGB oder ähnliches? Woran erkenne ich, was für mich gilt und was nicht? Mega Frage, schließt sich wahrscheinlich auch an die Speisegebote an von eben. Klassisch protestantisch hat das Gesetz drei Funktionen, sagt Luther und auch andere Reformatoren. Einmal ist das Gesetz ein Riegel, also das Gesetz sagt dir, was du nicht tun sollst. Du sollst nicht töten. So, würde man sagen, ja, das macht Sinn. So, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht, 10 Gebote, so im Allgemeinen könnte man vielleicht sagen, und noch ein paar andere. Es gibt bestimmte Gesetze, das macht einfach Sinn, wenn das mal einer gesagt hat. Und dann die anderen sagen, okay, ich halte mich da dran. Also es gibt Gesetze, die einfach Dinge sozusagen ausschließen, die wir nicht tun sollen. Das ist eine Funktion des Gesetzes. Überträgt Luther später dann auch und sagt, ja, das ist auch gut für die staatliche Ordnung. Also wenn alle, die in einem Land wohnen, sagen, ach nee, wir töten hier nicht, das macht schon Sinn. Dann gibt es das Gesetz als eine Art Spiegel. Das heißt, das Gesetz zeigt dir auch immer, das ist so der Hauptnutzen eigentlich, Spiegel in der reformatorischen Theologie. Das Gesetz zeigt dir, wo du versagst. Klingt jetzt erstmal fies, ne? Aber du siehst im Gesetz, Beispiel 10 Gebote, du sollst nicht lügen. Ich vermute mal, du hast in deinem Leben schon mal gelogen. Damit hast du das Gesetz gebrochen. So. Und das wird auch noch mit einigen anderen passiert sein. Und ein Gesetz brechen ist das ganze Gesetz brechen. Das heißt, das Gesetz zeigt dir, dass du durch das Gesetz alleine es nicht schaffst. Das heißt, du brauchst jemanden, der dir hilft. Der dich rettet, könnte man auch sagen. Jesus. Das heißt, Jesus hat hat das Ganze, ja, sozusagen den, Jesus ist, ne, ich sag selber mal, ich bin Weg, Wahrheit und Leben, sagt er. Er ist sozusagen der Weg, Wahrheit und Leben. Das Gesetz ist nicht der Heilsweg. Ist übrigens was in der Galater-Study ganz, ganz viel auch Thema war. Und das, der dritte Nutzen wäre, dass das Gesetz dir sozusagen auch eine Richtschnur gibt auf dem Weg der Heiligung. So. Aber, und das ist sozusagen gilt für das ganze Ding, das Gesetz kann dich nicht retten. Also du kannst nicht am Ende stehen und sagst, guck mal, ich habe jetzt nicht alle, aber ich sag mal so, 80% vom Gesetz habe ich geschafft, reicht das für den Himmel? Das ist nicht die Kategorie, ja? Das ist nicht die Kategorie. Die Kategorie für dich ist, glaubst du Jesus? Glaubst du an Jesus? Vertraust du ihm mit deinem Leben? Das ist die Kategorie, um die es geht. Und jetzt die Frage, was gilt für mich nicht? Auch nochmal im Galater gucken, das ist tatsächlich gut. Also sowohl lesen oder mit meiner Study vielleicht zusammen. Das Gesetz, so ein gutes Merkmal ist, wenn du Jesus plus hast, dann ist es falsch. Also wenn du jetzt zum Beispiel hast, Jesus glauben und die Speisegebote halten. Nee. Jesus glauben und den Sabbat halten. Nee. Also du darfst die Speisegebote halten. Mach das. So, gerne. So, du darfst auch den Sabbat halten. Darfst du auch. Aber du kannst es nicht als witzig, ne? Ich sag gerade Sabbat, da kommt hier schon wieder jemand um die Ecke und erzählt mir, dass Konstantin den Sonntag zum Sabbat gemacht hat. Aber ne, jeder, wie er mag. Und das ist das Entscheidende. Wenn du Jesus und machst, dann nimmst du Jesus dieses Alleinstellungsmerkmal. Also du kannst es eben nicht nehmen, aber du tust so, als würdest du es machen. Weil du nämlich sagst, ah, Jesus, also Glaube alleine, ah, vielleicht reicht das am Ende nicht. Ich mache mal lieber noch Speisegebote und Sabbat, um Nummer sicher zu gehen. Was du im Endeffekt damit sagst, ist, der Tod am Kreuz, den Jesus für dich erlitten hat, war vielleicht nicht genug. In Klammern, er war's. So. Das heißt, das ist eigentlich das Entscheidende. Das heißt, du kannst den Geboten folgen und die Gebote sind an sich auch nicht schlecht, sondern die Gebote sind Gebote, die zum Leben dienen. Sie können dich aber nicht retten. Und immer wenn du dir das Gebot zu etwas machst, was dich retten soll, also wenn du es auf eine Ebene mit Jesus stellst, dann wird es schief. Guten Abend. Kann man als nicht getaufte Gott segne dich sagen? Wann kreuzt man sich? Also bekreuzt sich, ne? Auch als nicht getaufter. Ja, ich denke, das geht bei, also sowohl kannst du sagen, Gott segne dich, also warum solltest du nicht sagen können, Gott segne dich? Also du hast zum Beispiel im Alten Testament Leute, die Gott segne dich zu anderen sagen, die offensichtlich nicht getauft waren. Und sich bekreuzigen, ist klassisch, liturgisch gesehen, sozusagen ist das Kreuz immer, wenn im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes gesagt wird. Das ist ja auch die Bewegung, ne? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also ne? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das wäre die Kreuzesbewegung, also rechte Hand. So, beim Segen oder. Ist in der katholischen Kirche sehr verbreitet, sobald irgendwer das sagt, wird sich bekreuzigt. Ist aber auch in der lutherischen Kirche nicht fremd. Also zum Beispiel, ich kann ja mal aufzählen, wann ich mich bekreuzige im Gottesdienst zum Beispiel. Also ich komme rein, also die Glocken läuten, die Leute sind da. Ich komme rein, die Orgel spielt oder die Musik spielt, je nachdem welcher Gottesdienst es ist. Ich gehe nach vorne, bleib dann vorm Altar stehen, also guck zum Altar, spreche ein kurzes Gebet und bekreuzige mich dann. Das ist das erste Mal. Dann bekreuzige ich mich. Ja, da ich dann der Pastor bin, danach tatsächlich nicht mehr, aber ich mache das Kreuz beim Segen und bei solchen Sachen. Und da ist es dann so, dass manche Leute sich bekreuzigen. Also wenn ich zum Beispiel segne dich oder im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes, dann machen manche Leute das als Kreuz mit. Oder segne dich der Allmächtige und Barmherzige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, dann machen das manche Leute mit. Genau. Und sozusagen, weil die Frage hier von Nicole gerade nochmal nachkam, was bedeutet es, sich zu bekreuzigen? Also symbolisch stellst du dich unters Kreuz sozusagen. Luther sagt das, also Luther macht das vor jedem Gebet. Wenn du liest, zum Beispiel Morgensegen, Abendsegen von Luther, hatten wir vorhin schon mal, Morgengebet und Abendgebet, das geht damit los, dass du das sozusagen als Anfang und als Ende machst. Ne? Du sagst, ne? Also wenn du Gebet anfängst, dann sagst du im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, dann betest du und dann endet Luther zum Beispiel in seinen Morgen- und Abendsegen auch mit so Sätzen wie, also so liturgisch-artige Sätze und das walte Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und dann, ich glaube, dann endet er sogar mit dem Morgensegen, endet er, glaube ich, sogar mit, dann bekreuzige dich und dann froh ans Werk oder sowas, ans Tageswerk. Also im Endeffekt stellst du dich damit unter das Kreuz. Du bekreuzigst dich, du sagst, das ist das Zeichen, unter dem ich bete, das ist das Zeichen, unter dem ich lebe. Ist vielleicht sowas wie eine überdimensionale Kreuzkette. Jesus sprach von der Vergebung 7 mal 77. Und dann ausgerechnet 539 Mal, oder das ist rhetorisch. Die 7 steht für die Unendlichkeit. Also 7 mal 77 Mal meint, immer wieder heißt das. Immer wieder vergeben. Eine Frage machen wir noch und dann beten wir, weil ich die Frage wichtig finde und die häufiger mal kommt. Wann kann ich davon ausgehen, dass etwas Gottes Plan für mich ist, ich da durch muss oder es mich wachsen lassen soll und wann muss ich davon ausgehen, dass es einfach meine Fehlentscheidung war? Also ich glaube, ich finde diese Rede von Gottes Plan manchmal ein bisschen tricky, weil in allererster Linie ist Gottes Plan für dich, dass du zum Glauben kommst und dass du Menschen davon erzählst und dass du deinen Nächsten liebst wie dich selbst. Also wenn du Gottes Plan für dein Leben, ne, hier ist die Standardantwort, wenn du mich fragst, Gottes Plan für mein Leben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder anders. Wir fangen schon ordentlich an, ne? Liebe Gott von ganzem Herzen und dein Nächsten wie dich selbst. Erste Hälfte. Zweite Hälfte von Gottes Plan für deinem Leben. Das, was Jesus in Matthäus 28 sagt. Geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie, lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis Ende der Welt. Das ist Gottes Plan für dein Leben. Ganz simpel. Ob du das als Arzt machst, als Kassierer, als Richterin, als Lehrerin, als Rennfahrer, ist mir egal, ist am Ende des Tages, glaube ich, auch Gott egal. Außer du bist jetzt Zuhälter oder sowas, ne? Also davon mal aus. Ich glaube, wir muten diesem Gottes Plan für mein Leben zu viel zu manchmal. Weil Gottes Plan für unser Leben ist relativ simpel. Ihn lieben, unseren Nächsten lieben und seine Botschaft in die Welt bringen. Die Feinheiten, die finden sich. Klar, und wenn du jetzt sagst, okay, war das jetzt hier oder da eine Fehlentscheidung? Na klar, machen wir Fehlentscheidungen. So. Natürlich kommen Menschen immer wieder an Punkte, wo sie sagen, okay, das war offensichtlich der falsche Weg. Ich drehe nochmal um und biege da hinten nochmal anders ab. Aber das gehört zum Leben dazu. Und dann ist das so. Genau. So viel dazu. Ich habe tatsächlich in Shameless Plug, warte mal. Mich hat mal jemand gefragt, ob das hier ein Greenscreen ist, vor dem ich sitze. Und hier einfach nur ein Bild da hinten quasi. Nee, das ist schon ein echter Raum hier. Follower ist ein Buch, das ich mal geschrieben habe. Da geht es tatsächlich auch mit um diese Fragen sozusagen. Die Grundlage des Ganzen ist dieses Gebet, was im Alten Testament, oder dieser Satz, der im Alten Testament recht oft vorkommt, hier bin ich, sende mich. Also dieses sich Gott hingeben, sich Gott zur Verfügung stellen für alles, was dann kommt. Und da geht es tatsächlich genau um diese Fragen. Was ist der Plan für mein Leben? Und Teil von dem, was ich gerade erzählt habe, findet sich darin wieder. Vielleicht wäre das ja was. Kannst auf meiner Homepage gunnarengel.de gucken. Ich schreibe dir auch was rein, wenn du möchtest. Also, jetzt kommen wir noch wie immer zum Gebet. Und das freut mich, weil gemeinsam beten wichtig ist. Du kannst das machen, wie du möchtest. Du kannst das im Sitzen machen. Du kannst dich auch hinstellen. Du kannst sogar dich hinknien. Und ich meine das jetzt gar nicht scherzhaft sozusagen, sondern kannst man ja wirklich, das ist ja das Schöne. Ne? Das ist ja das Schöne daran. Wir sind frei in der Form des Gebetes. Das Wichtige ist die Haltung des Herzens. Also, Lass uns beten. Gott, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für die Bible Study, die wir gemeinsam haben und dass wir mehr darüber gelernt haben, wer du bist und dass wir mehr darüber gelernt haben, wer wir in deinen Augen sind. Ich bitte dich, begleite uns auf unserem Weg, stärke uns und gebe uns Hoffnung in dieser Zeit und führe uns weiter immer näher an dein Herz. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Also, wir sehen uns gerne, wenn du Lust hast, nächsten Mittwoch zur Bible Study wieder, 19:30 Uhr. Dann geht es wieder weiter mit Markus. Und der Rhythmus ist ja, ne, dreimal Markus, einmal frag den Pastor live. Das heißt, wir machen noch zweimal Markus und dann machen wir wieder frag den Pastor live und dann wieder dreimal Markus und so weiter und so weiter. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Also ganz, ganz vielen Dank und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Empfehle die Sachen hier gerne weiter an Freunde, das hilft immer. Und wenn du den Kanal nicht abonniert hast, mach das ruhig. Ich sehe in meinen Statistiken, dass die Hälfte der Leute, die meine Sachen gucken, mich nicht immer abonniert haben. Tu es. Also, wir sehen uns. Reingehauen.